World Politicast, ein Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik.
Herzlich willkommen zu World Politicast. In der heutigen Ausgabe des Podcasts möchte ich einen Artikel vorstellen, den ich gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Gerhard Mangold in der Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik veröffentlicht habe. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem Raketen- und Nuklearwaffenprogramm Nordkoreas und wir stellen uns die Frage, ob und wie sich die weitere Entwicklung dieses Programms eindämmen bzw. idealerweise auch umkehren lässt. Als Antwort auf diese Frage argumentieren wir, dass bisherige Bestrebungen, die im Endeffekt davon ausgehen, dass das Programm in seiner Gesamtheit unmittelbar beendet werden soll, zum Scheitern verurteilt sind. Und wir argumentieren, dass man eben nicht diese unmittelbare und umfassende Abrüstung als Ziel verfolgen soll, sondern dass man sich vielmehr an einer Idee der Rüstungskontrolle orientieren soll. Das heißt, wir argumentieren, dass im Endeffekt nur ein Engagement gegenüber Nordkorea, also das Einbinden in multilaterale Verhandlungen, auch das in Aussicht stellen des Aufhebens von Sanktionen, also positive Anreize, mit sich vertiefenden Schritten der Rüstungskontrolle verbinden soll und entsprechend längerfristig eine Einhegung oder Eindämmung des nordkoreanischen Nuklearwaffen-Raketenprogramms herbeiführen kann. Wichtig ist in dem Zusammenhang, und das schreiben wir auch in dem Artikel, dass eine solche neue Strategie trotzdem mit dem Fernziel arbeiten soll, dass eine nukleare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel erzielt werden soll. Aber es soll eben ein Fernziel sein. Es ist ein Ziel, das nicht unmittelbar erreichbar ist, aber es muss als Fernziel erhalten bleiben, um eine de facto Anerkennung Nordkoreas als Nuklearwaffenstaat zu verhindern. Wir haben uns in diesem Artikel in drei Schritten voranbewegt. Zunächst haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum Nordkorea überhaupt Nuklearwaffen besitzt, warum Nordkorea eine solche auch aggressive Strategie in der Aneignung von Nuklearwaffen und Raketen verfolgt. Wir haben uns dann beschäftigt mit verschiedenen Strategien, die man andenken kann und die auch teilweise umgesetzt werden im Umgang mit diesem aggressiven Streben nach Nuklearwaffen und haben dann eben als letzten Punkt in diesem Artikel skizziert diese neue Strategie, die wir als aussichtsreich erachten, diese Strategie des Engagements und der Rüstungskontrolle. Und dementsprechend wollen wir auch in diesem Podcast diesen Artikel ganz kurz vorstellen. Ich möchte jetzt beginnen eben mit dieser Frage, warum Nordkorea Nuklearwaffen haben möchte, warum Nordkorea ein solches aggressives auch Verhalten an den Tag legt. Ich habe auch in einem anderen Podcast, in dem ich mich mit der Frage beschäftigt habe, warum Staaten sich Nuklearwaffen aneignen, schon auf diesen Fall verwiesen, möchte also noch einmal auch in diesem Podcast erklären. Im Endeffekt ist die Aneignung von Nuklearwaffen immer zu verstehen als eine Kombination von außenpolitischen und innenpolitischen Motivlagen. Das ist auch bei Nordkorea der Fall. Wir sehen bei Nordkorea, dass sich der Staat seit vielen Jahrzehnten, im Endeffekt seit seiner Gründung, mit einer gravierenden imperialistischen Bedrohung seiner Existenz konfrontiert sieht. Also es war zuerst der japanische Imperialismus, auch die Besetzung Koreas durch Japan, später diese Wahrnehmung eines amerikanischen Imperialismus, einer Großmacht, die auf der koreanischen Halbinsel interveniert und auch mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht. Später eben die Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und Südkorea und auch immer wieder Manöver, die zwischen den Vereinigten Staaten und Südkorea durchgeführt werden, die entsprechend dazu führen, dass Nordkorea sich in seiner Existenz bedroht fühlt. Was gravierend oder verschärfend hinzukommt, ist, dass auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts Nordkorea keine verlässlichen Allianzpartner mehr hat. Es besteht zwar in gewissermaßen eine Schutzwirkung seitens Chinas, aber es ist keine belastbare Allianz, die Nordkorea in seiner Existenz rückversichern würde. Das heißt, Nordkorea sieht sich grundlegend mit einer existenziellen Bedrohung der eigenen Existenz konfrontiert. Diese Wahrnehmung einer Existenzbedrohung wird noch verschärft dadurch, dass im Endeffekt Nordkorea auch konventionell, in dem Bereich der konventionellen Streitkräfte, ein sehr schwacher Akteur ist. Zwar kann Nordkorea mit einer über 1 Million Mann starken Streitmacht aufwarten, aber diese Streitkräfte sind mit vielen Problemen konfrontiert. Also beispielsweise mangelndes Training, erodierende Ausrüstung, Probleme im Bereich der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Treibstoffen. Man kann daher von der Annahme ausgehen, dass in einem wirklichen Konfliktszenario zwischen Nord- und Südkorea, vor allen Dingen, wenn die Vereinigten Staaten an einem solchen Konflikt beteiligt werden, die nordkoreanischen Streitkräfte relativ wenig Bestand hätten gegen eine solche gegnerische Koalition. Das heißt, diese existenzielle Unsicherheit wird verschärft noch durch eine konventionelle Schwäche. Für Nordkorea haben Nuklearwaffen aber auch eine sehr wichtige innenpolitische Wirkung. Zum einen sind sie wirklich eine materielle Manifestation der Leistungsfähigkeit dieser Juche-Ideologie, also dieser zentralen Staatsideologie, die vorgibt, dass Nordkorea als Staat so weit wie möglich eigenständig sein soll, dass auch dem Militär eine sehr zentrale Rolle zugeschrieben werden soll. Und dieses Nuklearwaffenprogramm ist im Endeffekt wirklich die materielle Manifestation oder der Leistungsbeweis für diese Ideologie. Also Nordkorea kann, gibt es vor mit diesem Nuklearwaffen- und Raketenprogramm, in einer elitären Gruppe von Großmächten sich selber verorten. Also ist in der Lage, Nuklearwaffen herzustellen, ist in der Lage, ballistische Trägermittel herzustellen, zeigt also, dass seine Ideologie wirklich effektiv ist, wirklich tatsächlich auch Resultate liefern kann. Ein weiteres innenpolitisches Motiv ist, dass dieses Nuklearwaffenprogramm auch eine gewisse Kontinuität in der Herrschaft, in der inneren Herrschaft des Kim-Regimes symbolisiert. Dieses Nuklearwaffenprogramm wurde begonnen unter dem Großvater des derzeitigen Machthabers, Kim Il-sung. Es wurde dann maßgeblich weiterentwickelt durch dessen Vater, Kim Jong-il. Und jetzt eben Kim Jong-un ist derjenige, der dieses Nuklearwaffenprogramm wirklich in die reife Phase hineinführt. Also wirklich aus einem nuklearen Sprengsatz eine einsetzbare Nuklearwaffe macht. Es gab hier vor kurzem noch einen sehr interessanten Artikel in der New York Times, der auch auf die visuelle Sprache des Regimes geblickt hat. Und hier sieht man, dass Kim Jong-un sich auch in seiner visuellen Darstellung sehr stark an seinem Großvater orientiert und hier auch eine entsprechende Kontinuität in der Herrschaft signalisieren möchte. Also für Nordkorea, wie für andere Nuklearwaffenstaaten auch, folgt die Aneignung von Nuklearwaffen und ballistischen Raketen einer Mixtur aus innen- und außenpolitischen Motiven. Es wird für uns dann wichtig sein, wenn wir uns mit den entsprechenden Strategien beschäftigen, auf die jetzt Gerhard Mangold ganz kurz eingehen wird.
Wir haben uns in dem Artikel mit angedachten, möglichen, aber auch schon mit erprobten Strategien auseinandergesetzt, und zwar mit der Strategie der Resignation, der Strategie der militärischen Intervention und mit der Strategie der Sanktionen. Nun, eine Strategie der Resignation, die hinnehmen würde, die akzeptieren würde, dass Nordkorea eben zu einem Nuklearwaffenstaat wird, außerhalb des NPT, den Nordkorea 2003 gekündigt hat, würde tatsächlich einen schweren Rückschlag bedeuten für die internationalen Bemühungen, die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu verlangsamen zumindest. Die Nonproliferation würde dadurch wesentlich beschädigt. Es würde als ein Versagen der großen Mächte, der offiziellen Nuklearmächte verstanden werden, die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu vermeiden. Gleichzeitig würden die großen Mächte, Russland, die Vereinigten Staaten, vor allem deutlich machen, dass es ihnen nicht gelingt, jedenfalls nicht in jedem Fall gelingt, regionale Sicherheit sicherzustellen. Denn die nukleare Bewaffnung, die einsetzbare nukleare Bewaffnung Nordkoreas wäre eine wesentliche Bedrohung der regionalen Sicherheit. Es wäre also ein doppeltes Versagen der großen Mächte, wenn Nordkorea zum Nuklearwaffenstaat wird. Eine solche Resignation können sich die großen Mächte daher nicht leisten, weil es ihre Integrität, weil es ihre Glaubwürdigkeit und weil es das internationale Nichtverbreitungsregime massiv beschädigen würde. Eine zweite denkbare Strategie wäre natürlich ein militärisches Vorgehen gegen Nordkorea. Und hier könnte man sich verschiedene Szenarien vorstellen. Angefangen etwa bei der Unterbindung von Raketentests. Nordkorea hat ja über Kim Jong-un in seiner Neujahrsansprache angekündigt, eine Interkontinentalrakete zu testen, und der amerikanische Präsident Trump meinte dazu, it won't happen. Und konservative Kommentatoren in den Vereinigten Staaten argumentieren denn auch, ein solcher Raketenstart könnte militärisch vereitelt werden, indem man die Abschussvorrichtung zerstört oder die fliegende Rakete zumindest zu zerstören versucht. Das wäre ein begrenzter militärischer Schlag, der allerdings nichts bedeuten und nichts gewinnen würde im Hinblick darauf, Nordkorea davon abzuhalten, eine Nuklearwaffenmacht zu werden. Es wäre eine eskalierende, gefährlich eskalierende Vorgangsweise, die aber nichts daran hindert, dass Nordkorea mit dem Wissen, das es hat, mit den Materialien, über die es verfügt, auf dem Weg zur Nuklearmacht, die in der Lage ist, das auch über Trägersysteme in andere Länder hineinzubringen, dass Nordkorea in eine solche Richtung weiter voranschreiten kann. Dann gäbe es die Möglichkeit eines nuklearen Schlages der sogenannten Enthauptung, der Decapitation. Das heißt, Versuche, möglicherweise nur im Ernstfall einer möglichen bevorstehenden Auslösung eines Nuklearwaffenschlages durch Nordkorea, die nordkoreanische politische und militärische Führung zu beseitigen, zu enthaupten. Es gibt Vorbereitungen für solche Schläge. Das ist immer Teil der südkoreanisch-amerikanischen Militärübung, die im Frühjahr eines jeden Jahres stattfindet und auch jetzt kurz bevorsteht. Es gibt dazu auch eine Sondereinheit der südkoreanischen Streitkräfte, angeblich in einer Truppenstärke von etwa 2000 Mann, deren Ziel es sein sollte, auf nordkoreanisches Territorium vorzustoßen, um die Führung auszuschalten. Aber das sind natürlich waghalsige und keineswegs gesichert erfolgreiche Strategien. Die könnten im Gegenteil sogar zu einer Notwehr und Verzweiflungsreaktion des nordkoreanischen Regimes führen, das diese Gefahr antizipierend oder diese Gefahr im Anmarsch begreifend dann erst recht auf einen nuklearen Erstschlag setzen könnte.
Wobei auch, man muss anmerken, dass auch die völkerrechtliche Basis für eine solche Intervention fragwürdig ist.
Sie wäre überhaupt nicht existent, das wäre die Form einer präventiven Verteidigung. Das würde so argumentiert werden, aber für eine präventive Verteidigung, also eine Verteidigung gegen eine Gefahr, die noch nicht konkret zeitlich und örtlich feststeht, ist weder im geschriebenen Völkerrecht noch im Völkergewohnheitsrecht akzeptiert. Eine andere militärische Option wäre natürlich eine groß angelegte Invasion gegen Nordkorea, was sicherlich militärisch konventionell machbar wäre angesichts der schon von meinem Kollegen geschilderten Schwäche der konventionellen Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte Nordkoreas. Aber auch das birgt das Risiko einer Verzweiflungstat des Regimes, auf einen konventionellen Angriff mit einer nuklearen Antwort zu reagieren, also ist auch diese militärische Option mit einem erheblichen und nicht vertretbaren Eskalationsrisiko verbunden. Genauso wie Resignation also große Risiken mit sich bringt, wäre auch ein militärischer Angriff erheblich risikobelastet und ist daher als eine Option tatsächlich auch noch nie konkretisiert, geplant und geübt worden. Eine dritte schon erprobte Strategie gegen das nordkoreanische Nuklearwaffenprogramm ist die Strategie der Sanktionen. Die Sanktionen wurden angesichts neuer Nuklearwaffentests und neuer Raketentests im vergangenen Jahr massiv verschärft durch zwei Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, denen sich alle Großmächte angeschlossen haben, inklusive der Volksrepublik China, die gewissermaßen als eine Schutzmacht Nordkoreas gelten kann, nicht in dem Sinne, dass man Nordkorea auf Seiten der Volksrepublik China völlig vertraut oder gar einverstanden wäre mit der Vorgangsweise des nordkoreanischen Regimes, aber Schutzmacht insofern, als der Niedergang, das Scheitern, die Implosion des nordkoreanischen Regimes für China als die gefährlichere Entwicklung angesehen wird, als der Versuch, Nordkorea in einem bestimmten Ausmaß diplomatisch und wirtschaftlich zu schützen. Das Problem der bisherigen Sanktionsresolutionen des Sicherheitsrates ist folgendes. Die Vereinigten Staaten, die der wichtigste Verfechter von Sanktionen gegen Nordkorea sind, haben aufgrund der nicht bestehenden wirtschaftlichen Verflechtung relativ wenig Druckpotenzial gegenüber Nordkorea. Natürlich sind Finanzsanktionen denkbar, natürlich sind sogenannte Secondary Sanctions durch die Vereinigten Staaten gegen Unternehmen oder Staaten, die mit Nordkorea Handel treiben, denkbar, aber die unmittelbare, direkte Einwirkungskraft der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Sanktionspolitik sind bescheiden. Das gilt allerdings auch für Russland, das zwar seine Kontakte zu Nordkorea intensiviert hat, das versucht, wirtschaftlich mit Nordkorea enger zusammenzuarbeiten, aber trotzdem stellt die wirtschaftliche Verbindung zwischen Russland und Nordkorea keinen wirklichen Hebel dar, um über Sanktionen eine Änderung des Verhaltens Nordkoreas zu erreichen. Der Schlüssel für den Erfolg von Sanktionen ist die Volksrepublik China. Denn gemessen am Import und Export Nordkoreas ist die Volksrepublik China der mit Abstand wichtigste Handelspartner Nordkoreas. Und zwar, was den offiziellen Handel betrifft, was aber auch den Schmuggel, den inoffiziellen Handel betrifft. Und ohne die chinesischen Devisen, die Nordkorea durch diesen Handel erzielt, wäre das Regime vermutlich nicht überlebensfähig, jedenfalls aber nicht in der Lage, sein militärisches Programm voranzutreiben. Und in den letzten Jahren war das große Problem immer, dass China zwar den Sanktionen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zustimmte, immer auch bedacht war, bei diesen Resolutionen eine zu große Schärfe der Sanktionen zu vermeiden, aber in der Praxis die Sanktionen immer umgangen hat. Das heißt, letztlich haben die Sanktionen durch das Verhalten der chinesischen Seite Nordkorea nicht entscheidend betroffen. Derzeit sind wir in einer Situation, wo sich diese Haltung Chinas verschärft hat, beziehungsweise noch weiter verschärfen könnte, weil China durch das Verhalten Nordkoreas immens brüskiert wird und weil China natürlich realisiert, dass das Verhalten Nordkoreas, die wiederholten Atomwaffentests, die Raketentests zu einer Aufrüstung in der Region führen und zu einer verstärkten militärischen Präsenz der Vereinigten Staaten in der Region. Etwas, was China als aufsteigende Großmacht natürlich vermeiden möchte. Nordkoreas Verhalten, trotz Mahnungen aus China, führen also zu Schädigungen der nationalen Interessen der Volksrepublik China. Nicht zuletzt deshalb kam es vor wenigen Tagen zu einer doch sehr überraschenden Entscheidung der Volksrepublik China, ab sofort für den Rest dieses Jahres keine Kohleimporte aus Nordkorea mehr zu tätigen, keine Kohle mehr zu kaufen. Und der Kohleexport ist eine der wichtigsten Exporteinnahmequellen der Volksrepublik Nordkorea. Auch in anderen Bereichen hat China angedroht, die Beschränkungen des Handels, etwa was Eisenerz betrifft, was Gold betrifft, was seltene Erden betrifft, was andere Metalle betrifft, stark einzuschränken, so wie es die letzte Sicherheitsresolution von allen Staaten auch fordert. Wenn die Volksrepublik China diese Sanktionsstrategie tatsächlich, wie jetzt ankündigt, derart massiv auch umsetzen würde, also vom bisherigen Verhalten abgeht, dann wäre das eine erhebliche finanzielle und wirtschaftliche Belastung Nordkoreas. Die Frage ist, wird China das wirklich tun? Und hier sind wir sehr skeptisch. Warum? China ist an einer Denuklearisierung der Halbinsel Nordkorea und Südkorea interessiert. China ist bereit, dazu auch Druck auf Nordkorea auszuüben. Aber mehr als die Nuklearisierung Nordkoreas fürchtet die Volksrepublik China die Implosion des nordkoreanischen Regimes, die die Folge einer harten, konsequenten Sanktionspolitik sein könnte. Eine Implosion des nordkoreanischen Regimes könnte als Verzweiflungstat eines sich im Untergang wähnenden Regimes zu präemptiven nuklearen Schlägen Nordkoreas führen. Eine Implosion des nordkoreanischen Regimes würde immense Fluchtbewegungen, vor allem natürlich nach Südkorea, aber auch nach China, auslösen. Eine Implosion des nordkoreanischen Regimes würde eine zwar für Südkorea kostspielige, aber letztlich unvermeidbare Wiedervereinigung der beiden Koreas nach sich ziehen und damit das Risiko einer militärischen Präsenz der Vereinigten Staaten direkt an der koreanisch-chinesischen Grenze. Die Implosion des nordkoreanischen Regimes ist also nicht im militärischen Interesse der Volksrepublik China. Und es wird abzuwarten bleiben, wie China diese beiden Aspekte gegeneinander abwägt. Einerseits die Bereitschaft zu harten Sanktionen gegen ein Regime, das die Sicherheitsinteressen Chinas wiederholt verletzt, und zum anderen die Furcht Chinas vor den Folgen einer Implosion des nordkoreanischen Regimes. Bislang jedenfalls gilt, dass die Sanktionen nichts daran geändert haben, dass die Volksrepublik Nordkorea ihr militärisches Programm im Nuklearen und im Raketensektor weiter verfolgt und sehr erfolgreich verfolgt. Bislang haben die Sanktionen diesen Zweck allerdings nicht erfüllt. Und wenn die Sanktionen wirken sollten, wenn sie also wirklich zu harten Sanktionen werden, könnten sie dazu führen, ein unerwünschtes, sehr eskalatives Verhalten zu provozieren, das man eigentlich verhindern möchte. Insgesamt also sind die drei angedachten und erprobten Strategien bislang nicht tauglich gewesen, die Nuklearisierung Nordkoreas zu verhindern, oder jene Strategien, die noch nicht probiert wurden, scheinen zu gefährlich zu sein, um sie als Strategien gegenüber Nordkorea anzuwenden.
Auf Basis dieses Befundes tätigen wir in unserem Artikel den dritten und letzten Schritt und argumentieren, dass aus unserer Sicht eine gangbarere Lösung jene ist, dass man auf eine Engagement-Strategie gegenüber Nordkorea wechselt. Wir diskutieren dann, dass Engagement im Endeffekt in zweierlei Hinsicht verstanden werden kann. Zunächst einmal kann Engagement im Sinn eines wirklich großen Deals, eines Grand Bargains verstanden werden, der dahingehend gelagert sein könnte, dass Nordkorea auf Basis von Zugeständnissen darauf verzichtet, eben Nuklearwaffen und ballistische Trägermittel zu besitzen. Wir streichen aber dann heraus oder betonen dann, dass ein solcher umfassender Deal, der die Existenz des Nuklearwaffen-Raketenprogramms betrifft, wenig wahrscheinlich ist. Warum ist es so? Im Kern haben wir es hier mit gegensätzlichen Konditionalitäten zu tun. Also die Vereinigten Staaten und Nordkorea stellen Bedingungen für so einen umfassenden Deal, die sich wechselseitig ausschließen. Nordkorea sagt, die Existenz des Nuklearwaffen-Raketenprogramms ist nur dann verhandelbar oder kann nur dann Gegenstand von Verhandlungen sein, wenn die Vereinigten Staaten ihrerseits sich dazu bereit erklären, einen Friedensvertrag mit Nordkorea zu unterzeichnen. Also es war nach dem Koreakrieg wurde kein Friedensvertrag verhandelt, sondern eben nur ein Waffenstillstand. Und Nordkorea sagt, dass es im Endeffekt auch als Existenzgarantie wirklich auch einen belastbaren Friedensvertrag haben möchte. Und erst dann gewillt sein würde, entsprechende Schritte im Bereich der nuklearen Abrüstung zu tätigen. Die Vereinigten Staaten auf der anderen Seite drehen diese Bedingung um und sagen, dass ein Friedensvertrag nur dann greifbar sein könnte, wenn Nordkorea zuerst entsprechende Abrüstungsmaßnahmen setzt. Das heißt, ein solcher großer Deal, der sagt, die Existenz des Nuklearwaffenarsenals ist verhandelbar, ein solcher großer Deal wird nicht funktionieren, weil beide Seiten unterschiedliche Bedingungen daran knüpfen. Deswegen argumentieren wir, dass die aussichtsreiche Strategie ein schrittweises Engagement ist. Also nicht mehr die Existenz des nordkoreanischen Nuklearwaffen- und Raketenarsenals soll Verhandlungsgegenstand sein, sondern es soll darum gehen, über viele Schritte schon langsam das Ausmaß dieses Nuklearwaffen- und Raketenprogramms einzuhegen, einzudämmen und längerfristig umzukehren. Also wir sprechen hier von schrittweisen Engagement. Und dieses schrittweise Engagement ist im Endeffekt eine Kombination aus Anreizen und Rüstungskontrollschritten, die längerfristig dazu führen sollen, dass das Arsenal eingehegt wird und entsprechend auch umgekehrt werden kann. Wie stellen wir uns einen solchen Prozess vor? Das Fundament eines solchen Prozesses müsste, und das habe ich vorher schon erwähnt, auf jeden Fall eine Übereinkunft sein, dass sich alle Parteien auf das Fernziel einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einigen. Das ist deswegen notwendig, um, wie ich auch schon erwähnt habe, eine de facto Anerkennung von Nordkorea als Nuklearwaffenstaat zu verhindern, weil das auch im Bereich der Nichtverbreitung entsprechend negative Konsequenzen hätte, eine negative Beispielwirkung mit sich bringen würde. Also dieses Fernziel einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel müsste das Fundament eines solchen Engagement- und Rüstungskontrollprozesses sein. Und es ist im Endeffekt eine relativ greifbare Maßnahme, weil nämlich auch Kim Jong-un auf dem letzten Parteikongress des Mai 2016 bekräftigt hat, dass sich sein Land um globale Abrüstung bemühen werde, aber vor allen Dingen auch, weil dieses Fernziel einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel in einer gemeinsamen Erklärung Nord- und Südkoreas aus dem Jahr 1992 festgeschrieben ist und diese gemeinsame Erklärung immer noch rechtskräftig ist. Das heißt, das Fundament ist eigentlich schon da. Basierend oder aufbauend auf diesem Fundament müsste sich die Rüstungskontrolle in mehreren Schritten vorwärts bewegen. Eine erste vertrauensbildende Maßnahme müsste sein, eine Garantie Nordkoreas, dass es auf den Ersteinsatz von Nuklearwaffen verzichten würde oder diesen Ersteinsatz zumindest nur für den Fall einer Bedrohung der souveränen Existenz vorsehen würde, also eine sogenannte No-First-Use-Garantie seitens Nordkoreas. Das wäre auch etwas, was relativ einfach zu formulieren wäre für Nordkorea, was greifbar wäre, was nicht die Substanz des Nuklearwaffenprogramms betreffen würde, sondern eben nur die Verwendung von Nuklearwaffen. Im Gegenzug müssten sich aber auch die Vereinigten Staaten auf eine solche No-First-Use-Policy einlassen können, dass eben die Vereinigten Staaten Nordkorea garantieren, dass die Nuklearwaffen nicht gegen Nordkorea, also im Sinne eines Ersteinsatzes, einsetzen werden und auch keinen Ersteinsatz androhen werden. Ein nächster Schritt, der anzustreben wäre ein Teststopp-Abkommen oder ein Teststopp-Moratorium. Das Problem dabei ist, dass Nordkorea sich auf seinen Teststopp erst einlassen könnte und erst einlassen würde, wenn es zur Einschätzung gelangt, dass die Nuklearwaffen und ihre Trägermittel, Trägertechnologien auch entsprechend einsetzbar sind. Das heißt, derzeit ist Nordkorea noch nicht an dem Punkt, derzeit braucht Nordkorea noch die Tests. In fernerer Zukunft aber, wenn das Regime zur Einschätzung gelangt, dass das Arsenal tatsächlich einsetzbar ist, könnte man als nächsten Schritt der Rüstungskontrolle ein solches Teststopp-Abkommen mit Nordkorea verhandeln. Bei diesen ersten Schritten schon wäre es auf jeden Fall wichtig, dass jeder Schritt seitens Nordkoreas auch mit entsprechenden positiven Maßnahmen gewürdigt wird oder belohnt wird. Also eine Verringerung der Sanktionen, wie wir es beispielsweise auch beim Fall Iran gesehen haben, Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Das heißt, Nordkorea sollte glaubwürdige Signale bekommen, dass sich dieses Einlassen auf einen Rüstungskontrollprozess auch wirklich lohnt. Also die reine Sanktionierung, das reine Androhen von Sanktionen wird hier keine Verhaltensänderung herbeiführen, sondern es muss glaubwürdig und dann auch umgesetzt werden, dass Nordkorea entsprechend positive Anreize auch gesetzt bekommt. Was ich als nächste Phase, aber das ist wirklich in einer längerfristigen Perspektive dann etablieren sollte in diesem Rüstungskontrollprozess, ist, dass man zum ersten Mal nachdenkt über Obergrenzen für das nordkoreanische Nuklearwaffenarsenal. Aber es wäre wirklich in einer etwas längerfristigeren Perspektive. Also die bis jetzt genannten Maßnahmen wären kurz- bis mittelfristig erreichbar aus unserer Sicht. Eine Obergrenze für das nordkoreanische Nuklearwaffenarsenal ist aber sicher etwas, was erst in längerer Zukunft andenkbar ist. Vor allen Dingen würde hier dieser Rüstungskontrollprozess ein gewisses Mindestmaß an Vertrauen zwischen den beiden Seiten benötigen. Ohne das wird sich weder Nordkorea noch die Vereinigten Staaten und die anderen Großmächte auf solche Obergrenzen einlassen können. Längerfristig wäre dann natürlich ein weiteres Ziel oder ein weiterer Schritt eines solchen Rüstungskontrollprozesses eine schrittweise Reduktion des nordkoreanischen Nuklearwaffenarsenals. Und spätestens an diesem Punkt müsste auch dieser Aspekt eines Friedensvertrages zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea diskutiert und auch entsprechend umgesetzt werden. Also ich glaube, es ist nicht realistisch, dass man über eine Reduktion des nordkoreanischen Nuklearwaffenarsenals nachdenkt, ohne dass man entsprechend auch einen Friedensvertrag mitdenkt in dieser Phase. Eingebettet werden könnte das Ganze auch in einen breiteren Prozess, der eine nuklearwaffenfreie Zone in Nordostasien andenkt oder anstrebt. Es gab hier in der Vergangenheit schon verschiedene Initiativen, die wurden unter anderem auch von Kim Il-sung im Jahr 1980 gefordert. Das heißt, hier könnte auch ein Zeitpunkt sein, um wieder über eine solche nuklearwaffenfreie Zone in Nordostasien nachzudenken. Das heißt, unser Argument, das wir in dem Artikel entwickeln, ist, dass Engagement mit Nordkorea nicht im Sinn eines umfassenden Deals funktionieren kann, sondern Engagement kann nur funktionieren in der Kombination mit einem schrittweisen, sich vertiefenden Rüstungskontrollprozess, der am Anfang eher die Verwendung von Nuklearwaffen betrifft und dann sich erst längerfristig Schritt für Schritt in Richtung einer Begrenzung und dann einer Reduktion von nordkoreanischen Nuklearwaffen und ballistischen Raketen weiterentwickelt. Wie gesagt, immer gekoppelt an positive Anreize und an auch die Versicherung durch die Vereinigten Staaten, dass diese positiven Anreize auch tatsächlich umgesetzt werden. Ohne das wird es einen solchen Rüstungskontrollprozess aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben. Nun die Frage, ob eine solche Engagement-Strategie überhaupt beginnen kann, hängt aus unserer Sicht zumindest von drei Faktoren ab. Zunächst ist einmal als der wesentlichste Faktor die Politik der Vereinigten Staaten zu nennen. Die Barack Obama-Administration hat eine Politik der sogenannten Strategic Patience verfolgt. Im Endeffekt war das eine Politik des Abwartens, Zuwartens und Hoffens, dass sich die Proliferationsproblematik in Nordkorea von selber löst. Und die Obama-Administration hat auch Verhandlungen mit Nordkorea an sichtbare erste Schritte im Bereich des Einstellens weiterer Nukleartests bzw. weiterer Entwicklungen im Nuklearwaffenarsenal gekoppelt. Inwieweit sich die Trump-Administration nun von dieser Politik entfernen wird, ist derzeit aus meiner Sicht zumindest noch nicht abschätzbar. Also wir haben es derzeit noch mit keiner wirklich kohärenten Politik gegenüber Nordkorea zu tun. Es wäre aber auf jeden Fall für eine Engagement-Strategie notwendig, dass sich die Vereinigten Staaten ohne Vorbedingungen mit nordkoreanischen Vertretern treffen und hier einen Kommunikationsprozess in Gang setzen. Ob das der Fall sein wird, lässt sich, wie gesagt, derzeit noch nicht abschätzen.
Dabei ist auch umstritten, sollten es direkte Gespräche sein zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea? Oder sollte man gleich von Beginn an, wenn Verhandlungen wieder möglich sind, auf das alte Format der Sechs-Parteien-Gespräche zurückgreifen? China drängt die USA in Richtung einer bilateralen Kontaktaufnahme mit Nordkorea oder einer trilateralen Verhandlungsrunde Nordkorea, Südkorea und Vereinigte Staaten.
Ein weiterer Faktor, der noch mit zu bedenken ist, und der ist auch wirklich, der an verschiedenen Punkten diesen Rüstungskontrollprozess zum Scheitern bringen könnte, ist, dass Nordkorea, wie ich schon erwähnt habe, in den nächsten Jahren sicher bestrebt sein wird, noch weitere Nuklearwaffentests, aber vor allen Dingen auch Raketentests umzusetzen, um dafür Sorge zu tragen, dass das Nuklearwaffenarsenal auch tatsächlich einsatzfähig ist. Solche Tests werden auf diesen beginnenden Rüstungskontrollprozess erheblichen Druck ausüben. Vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, wo ja traditionell skeptische Stimmen im Kongress, vor allen Dingen im Bereich der Republikanischen Partei, sich gegen eine Engagement-Strategie mit Staaten wie Nordkorea ausgesprochen haben. Wenn ein solcher Prozess begonnen werden sollte, Verhandlungen ohne Vorbedingungen, egal in welchem Format auch immer, und Nordkorea weiter testet, dann werden diese innerstaatlichen Gruppen in den Vereinigten Staaten sehr stark darauf drängen, dass dieser Rüstungskontrollprozess beendet wird und dass man auf diese quasi traditionelle Politik der Bestrafung und der Sanktionierung zurückgreift. Das heißt, hier würde es auch gelten, entsprechend zu versuchen, diesen Druck auch herauszunehmen, beziehungsweise diesen Druck auch zu adressieren in Richtung einer Beendigung des Rüstungskontrollprozesses. Es wird sicher ein sehr schwieriges Unterfangen werden, weil diese traditionelle auch Aversion gegen Engagement-Strategien vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten gegeben ist. Ein dritter Faktor, der diesen Rüstungskontrollprozess unterminieren könnte, ist in Nordkorea selber zu verorten. Die zentrale Frage, die sich hier stellt, ist, ob Nordkorea längerfristig tatsächlich ein Interesse daran hat, bessere Beziehungen mit den Vereinigten Staaten aufzubauen. Wir schreiben es auch in unserem Artikel, dass im Endeffekt auch die Existenz und die Kohäsion des nordkoreanischen Regimes zu einem hohen Grad davon abhängig ist, dass man ein externes Feindbild hat und ganz klar die Vereinigten Staaten als diesen imperialistischen Todfeind. Die Frage ist, ob das nordkoreanische Regime damit leben kann, dass sich diese Feindbildkonstruktion längerfristig durch einen Rüstungskontroll- und Engagement-Prozess in Luft auflöst.
Der Artikel, den wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, ist übrigens im ersten Heft der Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik erschienen. Der Artikel ist online frei zugänglich. Sie können ihn kostenlos downloaden. Und wir würden uns freuen, wenn Sie, falls Sie Anregungen oder Kommentare haben, sich auch an uns wenden und wir mit Ihnen in eine Diskussion treten können. Dankeschön.
Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des World Politik Cast.